Feminismus für Männer ist das heutige Thema. Ich frage dich mal, Markus, wenn man dich als Feminist oder wenn Frau dich als Feminist bezeichnet, ist das für dich, wäre das für dich eher ein Kompliment oder wäre dir das tendenziell eher peinlich?
Ich glaube, es käme auf den Kontext an, aber tendenziell wäre es eher ein Kompliment.
Eher ein Kompliment. Wow, das ist ja schon mal eine starke Aussage. Oh mein Gott, fällt mir da nur ein. Ich bin sehr gespannt, wie wir zu diesem Thema heute reden und begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich. Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles. Mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Wir sind alle vier Kolleginnen und Kollegen an der Universität Fribourg in der Schweiz, unterrichten dort Theologie und sprechen hier über Themen, die uns beschäftigen, und zwar im ganz normalen Leben und als Menschen, die finden, es muss doch mehr als alles geben. Feminismus. Feminismus, finde ich, ist oftmals ein Kampfbegriff und ist ein Begriff, der bei vielen ja heute doch noch Abwehr hervorruft, der auf Widerstand stößt, bei dem sich viele eher abgrenzen. Markus, du hast angefangen, für dich könnte es ein Kompliment sein. Ich frage mich schon lange, woran liegt es, dass gegen die Bezeichnung Feminismus, gegen die Bewegung des Feminismus, es so starke Aversionen gibt? Was denkt ihr? Denn der Sache nach geht es doch eigentlich um, von außen drauf geschaut, ganz berechtigte Anliegen. Wo kommt diese Aversion her?
Ich glaube, Feminismus wird immer noch stark so mit der Frauenbewegung der 1970er Jahre verbunden, also so als Frauenbewegung. Und dann ist die Frage, was soll das jetzt, Feminismus für alle? Dann der richtige Begriff wird oft gefragt. Und natürlich hat es noch leicht den Geschmack von Männerfeindlichkeit, alle Männer unter Generalverdacht. So, das würde ich sagen, das sind so die Kritik, die als erstes kommt.
Und ich glaube, als Gegenstück dazu, also heute nicht mehr, aber als ich jünger war, vielleicht so in Teenagerjahren, war mir vielleicht Feminismus auch so unangenehm, wenn das mir zugeschrieben wurde, weil ich so den Eindruck hatte, ich reklamiere da etwas für mich. Also irgendwie so dieses die Hand draufhalten und dann hatte ich häufig so diesen Eindruck, dass man mir so zuschreibt, du willst jetzt halt was, und dass das irgendwie auch was Negatives sein kann, für sich einzustehen und was für sich in Anspruch zu nehmen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Gegenstück dazu.
Ich denke mal schon, dass auch bei vielen Männern der Punkt ist, dass sie halt das Gefühl haben, sie werden in vielleicht einer sicheren Rolle angefragt, oder? Sie müssen vielleicht was aufgeben, was sich selbst mal anschauen. Sich selbst anschauen müssen ist nicht komfortabel. Ist für viele Menschen nicht komfortabel, weil es immer die Möglichkeit birgt, ich muss vielleicht auch was verändern. Ja, ich muss was verändern. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Das ist ja auch psychologisch vielleicht auch nachvollziehbar, dass das Widerstände hervorruft. Ist das nicht der tiefste Grund dafür? Männer können, wenn man wirklich Feminismus ernst nimmt, die Anliegen, um die es geht, Verteilungsfragen, Zugänge zu Ressourcen, wer kriegt zuerst das Mikrofon vorgehalten? Wer hat den ersten Zugriff auf bestimmte Dinge, bestimmte Rollen, bestimmte Ämter und so weiter und so fort? Dass da also kulturgeschichtlich natürlich Männer an erster Stelle stehen. Und wenn man jetzt diese Rolle befragt, Männer abgeben müssten.
Ja, und das ist immer noch verunsichert, wie Noemi sagt, wenn Frauen die Stimme ergreifen vielleicht. Also dass es auf Seiten der Männer zumindest immer noch eine Verunsicherung hervorruft und vielleicht teilweise sich auch noch Frauen damit unwohl fühlen.
Ich denke, es soll ja verunsichern. Es geht sicherlich im Zentrum um Machtfragen. Das hast du, Daniel, gerade sehr präzise, glaube ich, benannt. Und es geht um Verunsicherung. Aber also ich lasse mich auch gerne verunsichern. Ich persönlich verbinde, weil es vorhin gefallen ist, also Feminismus ist für mich in allererster Linie das, was ich in meinem Studium, also in den 1980er Jahren, erlebt habe als Frauenbewegung. Da gab es keine Männer, die Feministen waren. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst gewesen. Es war ein Kampf, es war militant, es war auch mega interessant. Also es war theologisch auch sehr interessant. Da haben wir nicht nur die Abende, sondern auch die Seminare am Morgen gefüllt mit den Themen und mit den Diskussionen. Das war ultra spannend und war gar nicht wegzudenken. Das wollte ich vorhin, ich wollte mich da nicht so einmischen, aber ein Grund, warum auch der Begriff ambivalent empfunden wird, ist, dass er so unklar ist heute. Also es gibt, und unter Feminismus wird alles Mögliche verstanden. Und ich muss erstmal nachbohren oder nachfragen, was könnte denn der andere oder die andere damit meinen, wenn sie den Begriff heute verwendet. Also unter Studierenden zum Beispiel heute, wenn ich das Wort verwende, zum Beispiel feministische Theologie, kommt meistens ein großes fragendes Gesicht. Was ist das?
ich glaube, dieses Unwohlsein, was, wo du gerade nachgefragt hast, Daniel, kommt wirklich aus dieser Erinnerung an dieses Polarisierende des Feminismus oder der Frauenbewegung und dieses Kampfhafte. Viele Frauen wollen gar nicht so polarisieren. Und ich glaube, aus dieser Erinnerung kommt das Unwohlsein damit.
Und ich glaube, es hat eben auch, das Unwohlsein hat eben auch mit dieser Machtfrage zu tun. Also du, Daniel, hast gefragt, weshalb könnten sich eventuell Frauen unwohl damit fühlen, die Stimme zu erheben oder als Erste zu sprechen, weil ja damit ein auch Macht irgendwie mit gemeint sein könnte, die man potenziell ergreifen würde dadurch, dass man sich eben erhebt. Und ich glaube, so dieses Gefühl von ich reiße Macht an mich ist ja ein ungemütliches Gefühl. Also vielleicht nicht für alle Menschen, aber zumindest für mich selber ist das, das nicht ein Eingeständnis, das ich mir machen möchte, dass ich jetzt Macht ergreife.
Also wenn man so historisch schaut, wie hat sich die Menschheit so entwickelt, dass wenn irgendwas Wertvolles, Neues sich Bahn gebrochen hat, da braucht es Kampf. Also die Arbeiterbewegung, die sozialen Verhältnisse in der Industrialisierung angeprangert hat und Menschen um menschenwürdige Standards gerungen hat, die Umweltbewegung, die Frauenbewegung, das sind alles Momente, wo es Kampf braucht, wo, wenn man nicht die Energie für Kampf aufbringt, den Mut, die Kraft, das ist unangenehm. Wenn man diesen Kampf nicht wagt, dann passiert halt auch nichts. So, jetzt ist eher die Frage, müssen alleine Frauen dafür kämpfen?
Also die Situation, auf die ich vorhin angespielt habe und die ich ganz stark damit verbinde, mit Feminismus, die war zu einer Zeit, da gab es noch keine Bundesrätin, da gab es noch das alte Eherecht und die Frau musste den Mann noch bitten, um die Erlaubnis, ein Bankkonto zu eröffnen. Bis 91, glaube ich, war das in der Schweiz. Da gab es nur einen Weg. Die Frauen erkämpfen sich gegen die Männer etwas, was ihnen vorenthalten wird. Und das ist aber in vielerlei Hinsicht in der Schweiz erreicht. Und insofern ist die Situation eine komplett andere. Auch die Machtverteilung, die Machtsituation ist eine andere. Ich würde sagen, die Kampfphase, die ist jetzt wieder nötig, wenn ich in die USA schaue oder in das Brasilien Bolsonaros oder nach Indien und China. Das sind ja alles extrem patriarchale Traditionen, die sich da zu behaupten wissen oder sich neu behaupten wollen. Und das heißt, die sind doch bei uns noch nicht ganz weg.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin dann danach, nach der Zeit groß geworden, die du beschrieben hast, Markus, eigentlich so, also in den 80er, 90er Jahren, wo man als Mädchen eigentlich damit groß geworden ist, dass die Gleichberechtigung jetzt erreicht ist und dass einem alles offen steht und man sich als Frau frei entscheiden kann, welchen Weg man einschlagen will und so. Und ich glaube, der jetzige Feminismus steht eben an dieser Stelle, wo diese Kämpfe irgendwie, also diese ganz harten Kämpfe um offensichtliche Ungleichheiten ausgefochten sind und gleichzeitig anerkannt werden muss, es gibt weiterhin geschlechtsspezifische Unterschiede. Ich habe das bei der norwegischen Autorin Marta Breen gelesen, die sagt, beim Feminismus geht es eigentlich um die Anerkennung systematischer geschlechtsspezifischer Unterschiede im Hinblick auf Macht, Kapital und Möglichkeiten. Also es geht nach wie vor darum, dass die Geschlechter unterschiedlich dastehen, aber es ist viel subtiler als damals, wobei es natürlich trotzdem sowas gibt wie Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und so weiter. Also es gibt auch harte Fakten, die das belegen.
Und ich finde, neben diesen harten Fakten kommt hinzu, also ich bin auch so aufgewachsen, dass man mir quasi ganz klar zugesprochen hat, dass fast alles für mich gleichermaßen möglich ist wie für meinen Bruder oder für meine männlichen Mitschüler. Und trotzdem hatte ich dann, gerade als ich so Mitte 20 war, als es dann wirklich so drum ging, okay, ich bin jetzt in einem Studium, ich habe eine attraktive Ausbildung, was mache ich jetzt damit? Da gab es schon Momente, wo ich mich irgendwie auch so ein bisschen betrogen gefühlt habe, dass ich so den Eindruck hatte, jetzt hat man mir 25 Jahre lang eigentlich immer suggeriert, mach und tu und geh und renn. Dann in diesen entscheidenden Phasen hatte ich trotzdem das Gefühl, vielleicht auch ich selber, aber ich denke auch teilweise aus, vielleicht jetzt nicht unbedingt aus meinem engeren Umfeld, das vielleicht weniger, aber trotzdem so die ganze Kultur unseres Landes finde ich, legt halt dann trotzdem gewisse Schranken auf mit gewissen Vorstellungen, die man hat, die einem zugeschrieben werden. Gerade wenn es dann um Familiengründung geht, wer da wie viel, wie zu Hause bleibt und was für ein Kind gut ist, wenn die Mutter wie viel weg ist und so. Und da hatte ich schon echt dieses Betrugsgefühl manchmal, dass ich so dachte, jetzt habe ich mich da eigentlich voll reingegeben. Und ich bin heute sehr froh, dass ich wirklich dann Menschen an meiner Seite hatte, die dann auch dann gesagt haben, mach und geh und tu, und dass das dann irgendwie auch aufgegangen ist. Aber ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist heute.
Ja, und ich denke auch, also ich zum Beispiel kriege von Frauen gespiegelt, jenseits der sozioökonomischen Verteilungskämpfe, wo sich vieles wirklich verbessert hat, oft aber auch erst nur auf dem Papier und so theoretisch, bis das dann Wirklichkeit wird, ist ja auch nochmal ein Weg. Aber jenseits von diesen harten Fragen nach gleichen Zugängen oder gleichen Zugangsmöglichkeiten gibt es auch noch so die Ebene der Geschlechterkultur, also des Kommunizierens, der Erwartungshaltung, die man an Frauen und an Männer anlegt. Wer muss sich, wenn das Haus unaufgeräumt ist, eher dafür genieren, wenn Besuch kommt und es bemerkt wird, die Frau oder der Mann? Ja, da merke ich auch als Mann, ich bin da irgendwie relaxter. Und entspannter, so, die Partnerin aber vielleicht nicht, so. Also und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für einen ganzen Kanon an so zwischengeschlechtlichen und in der Kommunikation liegenden Punkten, wo es weiterhin eine gravierende Ungleichverteilung in Erwartungshaltungen und auch dann vorauseilendem Gehorsam, wie man diesen Erwartungen genügen will, gibt. Und ist das nicht auch jetzt Thema von oder Anliegen von Feminismus oder von der Sache, um die es da geht? Also eine Kultur zu schaffen, sich auf einen Weg zu begeben, hin zu einer Kultur, die in diesem Sinne mehr Gleichheit in den Erwartungshaltungen, in den Möglichkeiten, in den Freiheitsräumen für die Geschlechterrollen gibt. Und da, glaube ich, sind wir noch überhaupt nicht sehr weit gegangen. Und bei mir hat es auch zum Beispiel bewirkt, also es gibt schon so ein Momentum von Selbstbefragung. Ich freue mich, dass ich das so spielerisch sehen kann, aber ich glaube, ich erlebe es auch bei vielen Männern, die das verunsichert, die das unkomfortabel empfinden, die haben keine Lust, sich ständig in ihrem Alltagsleben so in Frage stellen zu lassen. Noemi, du wolltest
ja
das sagen.
Ja, ich wollte gerade das auch mit dieser Selbstbefragung nochmal hervorheben. Also ich finde, auch dieser Prozess hat auch was total Anstrengendes, sich dann zu fragen, was sind denn eigentlich meine eigenen Erwartungen? Und wo finde ich mich selber wieder? Und wo sind es halt auch externe Einflüsse? Oder wo übernehme ich nur was Externes? Also es ist ja immer dann eine Mischung, das ist mir schon klar. Aber wirklich so herauszufinden, was will ich denn? Und was finde ich richtig für mich? Oder was ist für uns wichtig, auch als Familie und als Paar? Das finde ich ein total anstrengender Prozess.
Und ich glaube, es gibt ein Feld, auf dem das nochmal ganz besonders dramatisch auch werden kann. Das ist das Feld von Sexualität. Es gibt da so eine Publikation, ich glaube, von Sandra Konrad. Und der Titel lautet, warum sie tut, was er will. Und die arbeitet so diese stillen Mechanismen gerade im Feld der erotischen oder der sexuellen Begegnung heraus oder des Geschlechterverhältnisses, wo es diese Kultur, die unglaublich ungleich ist und die einen privilegiert, die anderen ins zweite Glied versetzt und so weiter, herausarbeitet.
Ich glaube auch so Familie, Elternschaft und Sexualität, das sind so die drei Bereiche, in denen das heute wirklich relevant ist, diese Fragen. Und Sexualität ist natürlich der schwierigste oder der am meisten tabuisierte natürlich nach wie vor.
Aber also für mich so paradigmatisch war der Moment, als ich bei der Hochzeit entschieden habe, meinen eigenen Familiennamen zu behalten. Und ich fand das wirklich total interessant zu merken, dass das zwar natürlich rechtlich schon lange selbstverständlich ist und vielleicht auch vor 10 Jahren teilweise sogar selbstverständlicher war als zum Zeitpunkt, als ich geheiratet habe. Aber ich hatte wirklich total schräge Begegnungen, als es um diesen Familiennachnamen ging. Und ich habe wirklich sehr stark gespürt, dass viele Paare gerade über diese Familiennamensfrage nicht diskutieren. Und da habe ich mich dann gefragt, wenn man sich über sowas Simples nicht mal austauscht, und da irgendwie Gründe auch miteinander ins Gespräch bringt. Wie ist das dann erst bei Dingen zum Beispiel wie Arbeitszeit, Familienzeit, Sexualität und so weiter? Also das war für mich ein Offenbarungserlebnis.
Ja, es geht ja da auch um Macht. Es ist ja nicht so simpel. Je nachdem, wie die Kinder heißen, werden die mit einem in Zusammenhang gebracht oder nicht. Also ich denke, das ist ja das Grundproblem. Mir kommen im Unterschied zu euch jetzt drei andere Beispiele. Eins ist ganz nah bei euren. Was sind die patriarchalsten Systeme, in denen wir uns tummeln? Das erste ist die katholische Kirche. Extrem. Das zweite ist, ich habe da viel mit zu tun beruflich, daher weiß ich das, vielleicht bin ich da sensibel, sind Spitäler. Spitäler sind hierarchisch und patriarchal, dass es nur so klappt, sagt der Schweizer. Unfassbar. Wenn da eine Frau sagt, ich plane eventuell Kinder zu bekommen, dann ist die Karriere quasi beendet. So. Und das dritte, was mir als Beispiel kommt, ist die Institution der Ehe. Die ist in sich und auch rechtlich gesehen ein patriarchales Relikt. Und jetzt die Frage, ja, wir können, jetzt kommt meine Not, ich komme gleich mit der Tür ins Haus. Ja, wir können uns ja nicht quasi als einzelne Individuen, welchem Gender wir auch immer angehören, da hier herausziehen und uns quasi isoliert auf eine Insel begeben und dort jetzt leben, sondern wir leben ja nun mal in diesen Strukturen und in diesen historisch gewachsenen Institutionen und so weiter. Und dann müssen wir uns irgendwie dazu verhalten. Und das finde ich, weil ihr gleich mit der Sexualität angefangen habt, also mit Persönlichsten sozusagen, wo ich ganz persönlich auch einen Einfluss darauf habe und so weiter, finde ich, das andere gehört unbedingt auch gesagt. Damit klar ist, wir sind ja immer schon in größeren Strukturen drin, die von dem geprägt sind, was unsere Geschichte ist.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, um die Spitäler vielleicht ein bisschen noch in Schutz zu nehmen, also ich glaube, es kann man auch auf die Arbeitswelt insgesamt ausweiten. Natürlich gibt es Bereiche, in denen das nicht so stark ist wie in anderen, aber also es ist sicherlich nicht nur der Bereich des Gesundheitswesens.
Ja, bei der Uni, da sind wir ja erfahren, da ist es ein bisschen weniger. Und meine Urerfahrung war, ich hatte mich mal beworben auf eine Stelle an der Uni und da war in der Jury, die Leute, die entschieden haben, war die Mehrheit Frauen. Da habe ich gewusst, ich habe keine Chance. Ich kam rein und war so locker wie nie bei dem Vortrag, weil ich gesehen habe, ich habe keine Chance. Es wird auf jeden Fall eine Frau gewählt. Es war natürlich auch so. Und das ist ja eine strukturelle Geschichte. Das ist, überall sitzen Mehrheiten von Männern in der Uni, ne? Oder in anderen Arbeitswelten. Und dann hast du ein strukturelles Problem. Wenn wir so reden, also wenn ich jetzt so rede und mir zuhöre, dann mache ich ja auch etwas, was ganz, wo wir auch zwei Podcasts dazu machen könnten, nämlich ich unterscheide zwischen Männern und Frauen. Kann man das überhaupt?
Ja, also ich finde jetzt die Stelle an der Diskussion zeigt vielleicht, wo man jetzt nochmal unterscheiden muss. Es gibt so etwas, in der Wissenschaft nennt man das so die Pfadabhängigkeit, also eine Herkunft, ein gewachsenes. Ja, wir kommen schon in bestimmten Rollen, finden wir uns vor, die sind gewachsen, die haben wir zwar auch ein bisschen mitgeprägt, ja. Und es gibt auch Punkte, wo man entscheiden kann, die weiter zu praktizieren, diese Rollen, aber ein großer Anteil ist schon auch eine Kultur, die wir vorfinden, in die wir hineingeworfen sind. So, da gibt es eine Ungleichverteilung bezüglich der Männer und Frauen. Und deshalb braucht es weiterhin so etwas wie Kampf für die eine Gruppe, Frauen, Frauenbewegung. Das ist alles ganz schlüssig und logisch. Und jetzt kann man davon aber unterscheiden, die Frage, worum es denn geht. Und es geht doch um Anliegen, die uns alle betreffen. Anliegen, Fragen von Freiheit und Gerechtigkeit, von Zugängen und Beteiligung, ja, von Gestaltungschancen und der Möglichkeit, die eigenen Talente leben zu können, die ungleich verteilt sind. Und das alles prägt doch eine gemeinsame Kultur, die von allen gelebt werden muss und wird, von Männern und Frauen. Und jetzt wäre nämlich an der Stelle meine Frage, wir haben die Folge ja auch benannt, Feminismus für Männer? Fragezeichen. Ist es nicht sinnvoll, nochmal den Blick zu weiten und zwar darüber hinaus, dass es die Frauenbewegung den Kampf gegeben hat, in dem zunächst einmal Frauen die Akteurinnen waren, dass aber auch Männer nicht nur die Leidtragenden vielleicht sind von diesem Kampf, sondern dass sich Männern da auch Perspektiven eröffnen können, weil ja das Ziel eine neue Kultur des Miteinanders ist. Eine neue Kultur miteinander, ja, diese Welt zu bewohnen, Gesellschaft zu sein, was zu schaffen, was zu bewirken. Also, und eine neue Kultur zu schaffen, das betrifft Frauen und Männer. Und deshalb glaube ich, und deshalb haben wir das Thema ja auch ausgewählt, ist es eine interessante Frage, dem nochmal nachzugehen, könnten die Männer nicht auch was davon haben? Gibt es nicht auch sowas wie einen Gewinn für Männer, wenn es um Feminismus geht?
Also mir scheint es ganz wichtig, was du gesagt hast, Daniel, in Bezug auf dieses Talente leben und sich entfalten. Weil ich denke wirklich, dass diese Ordnung, in der wir gelebt haben, ja nicht nur Frauen Rollen zugeschrieben hat, sondern auch Männer. Ich finde, der Schweizer Film Die göttliche Ordnung, bei dem es ja um den Kampf des Frauenstimmrechts eigentlich geht, ich finde, der Film zeigt das ganz schön auf, weil in dem Film sind nicht nur die Frauen die Leidtragenden sind, die eben nicht wählen gehen dürfen, die nicht arbeiten gehen dürfen, die den Mann um Erlaubnis fragen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen, sondern da ist auch der Mann, der den Bauernhof der Eltern übernehmen muss, obwohl er für das überhaupt nicht geeignet ist und sich am Ende unter den Tisch säuft. Und da, finde ich, kommt das eben zum Tragen, dass es am Ende darum geht, dass sich Menschen verwirklichen können und zwar nach ihren Talenten und ihren Vorstellungen eines guten, gelingenden Lebens. Und da sehe ich die Chance von einer neuen Kultur, wie du sie ansprichst.
Ja, mich spricht das enorm an, was du sagst, Noemi. Und ich könnte die Reihe jetzt ergänzen. Also leben wir nicht in einer Kultur, in dem zum Beispiel es Jungen und Männern in ihrer Sozialisation eher nicht mitgegeben wird, ein Verhältnis zu ihrem inneren Leben aufzubauen, in Kontakt mit ihrer Gefühlswelt zu kommen und darüber sich äußern zu dürfen. Das ist eher negativ belegt.
Das gilt dann als weiblich und davon sollen sie sich ja abgrenzen. Ja, ne? Also überhaupt, dass man solche Abgrenzungen macht, ja, schränkt eigentlich alle ein.
Das ist Lebenseinschränkung. Das ist Versagen von Lebenschancen und zwar qua Kultur. Und das sind Jungen und Männer Leidtragende. Jetzt gibt es natürlich Einsprüche, wir haben ja auch schon öfter darüber diskutiert und man hört den Einwurf, Männer sollten jetzt nicht weinerlich sein und auf ihre versagten Lebenschancen hinweisen, weil die Einbußen, die Frauen sozusagen historisch hinnehmen mussten, sind viel größer. Ich glaube fundamental, man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen.
Ich glaube, wenn man das tut, also wenn man quasi sagt, man gewichtet das stärker, diese Einbußen, die Frauen auf sich genommen haben, dann gewichtet man ja eben dieses, ich sage es jetzt mit Gänsefüßchen, dieses traditionell Männliche, nämlich dieses Öffentliche, das Wirtschaftliche, das Politische, gewichtet man ja dann irgendwie stärker als eben diese Gefühlswelt, das vielleicht Sanfte, das, was man traditionell mit Weiblichkeit verbindet. Und ich glaube, da liegt ja dann eben auch ein Fehler, wenn man quasi sagt, okay, die Einbußen der Frauen, die waren so gewichtig, dann ordnet man ja eigentlich das, was man eben traditionell als weiblich verstehen würde, dem gerade wieder unter und entwertet das auch. Und deshalb würde ich eben gerade das sehr stark machen wollen, was Männer gewinnen können dadurch, dass sie eben einen Zugang bekommen zu dieser Sphäre, die traditionell, kulturell Frauen zugeschrieben wurden.
Ich habe hier auch keinen Widerspruch, sonst hätte ich schon lange einen genannt. Vor allem die Ideale, die ihr nennt, die teile ich auch in jeder Hinsicht. Alle die genannten Ideale und sehe mich auch als Profiteur sogar dieser militanten Frauenbewegung, auf jeden Fall. Um es mal ganz. Aber ich mache eine Beobachtung und die ist also mit einem Fremdwort gesagt, hochdialektisch, die ist sehr widersprüchlich. Ja? Nämlich, dass als ich noch klein war, als ich noch jünger war und eben von der Zeit, in der ich studiert habe und so weiter, da war es viel weniger präsent, binär sein zu müssen. Also es gab eben viele Männer, vor allem im Umfeld der Theologie und des Theologiestudiums, die sehr weich waren, die ihre Haare wachsen ließen, so wie ich zum Beispiel auch, was ja eigentlich nur Mädchen machen heute. Ja? Und damit wäre ich bei meinem Punkt. Heute reden wir zwar, aber die jungen Generationen heute, wenn ich die Ikonografie anschaue, die Körperbilder, die Präsentationen, ich gehe auch in so einen Muskelshop und dann, also ich mache Training, damit ich für meine Knochen. Aber dann sehe ich, was die Jungen, die stellen sich da vor den Spiegel. Und zwar die Mädchen komplett anders als die Jungen. Und das ist eine Gegenbewegung. Ein möglichst langer Bart bei den jungen Männern. Es gibt wenig dazwischen, ja, was heute anerkannt wird als richtig zugehörig zu einer dieser beiden Gruppen. Und das macht mir ein bisschen Kummer, weil das ist das Gegenteil von dem, was du zu Recht, Daniel, vorhin gesagt hast, das haben wir doch erreicht, das ist doch gut so, das ist durchlässiger geworden sozusagen.
Ja, aber ich glaube, man muss schon sagen, es gibt da auch wieder was anderes. Es gibt sowas wie eine Männer- oder Väterbewegung und zwar als soziale Bewegung, aber auch in Publikationen, die äußern. Da gibt es viele Stimmen, die sich äußern und die sagen, Mannsein ist einfach mehr als diese klassischen Bilder einer Dominanzkultur des Männlichen. Das kommt ja aus dem klassischen patriarchalen also Bilderkosmos der Geschlechter, Welten der unterschiedlichen Geschlechterwelten. Und da gibt es sowas wie ein erwachendes Bewusstsein dafür, dass Männer gewinnen können, wenn sie sozusagen das Spektrum von dem, was unter Männlichkeit verstanden wird, wenn man das breiter macht. Wenn da auch, also Gefühle hatten wir schon, aber wenn auch so etwas dazugehört wie Sorge, Fürsorge, dass das nicht etwas exklusiv Weibliches ist, sondern dass Männer genauso fürsorglich sein können, für Kinder sorgen können und dafür eine natürliche Kompetenz haben oder sich diese Kompetenz, so wie Frauen das auch müssen, sich erwerben können. So, wenn sie es noch nicht haben. Die sieht anders aus, die hat vielleicht eine andere Gestalt, die ist nach auf anderen Spuren unterwegs, aber es ist ein qualitativ gleichwertiger Beitrag zur Sorgearbeit. Ja? Da gibt es Stimmen und Männer haben das entdeckt, dass das etwas ist, was unter die Räder zu geraten droht und dass man da etwas retten muss. Also der Punkt ist doch, wie ist eine Männlichkeit zu denken, sozusagen beyond Patriarchat? Also eine Männlichkeit, die nicht patriarchal sich äußert. Wir haben ja einen Text gelesen von der amerikanischen Aktivistin und Feministin aus der amerikanischen Frauenrechtsbewegung, Bell Hooks. Die bezeichnet das eben als eine männliche Dominanzkultur. Wie kommt man aus dieser männlichen Dominanzkultur heraus? Das ist für mich die große Frage.
Aber ich glaube schon, dass das, was Markus dazugelegt hat, zu der Beantwortung dieser Frage sehr fundamental beiträgt. Also ich finde schon, wenn man jetzt heute Kinder hat, finde ich, sieht man diese Binarität, die sehr stark auch kommerziell und kommerzialisiert wird. Also das finde ich schon auch ein echtes Erlebnis. Also Spielzeugläden, Kinderkleiderläden, finde ich, tragen schon nicht dazu bei, dass man mal grundsätzlich von Menschen ausgeht, die einen gelingenden Lebensweg einschlagen sollen, können, dürfen, sondern dass man ganz klare so Kodierungen hat.
Wie beim Oktoberfest.
Genau.
Also wir damals wären niemals auf die Idee gekommen, freiwillig zum Oktoberfest zu gehen. Das ist heute ein Megatrend. Und dann Lederhöschen und ich weiß nicht, Dirndl, das sind ja alles Zöpfe aus dem 19. Jahrhundert. Ich begreife manches nicht. Aber ich wollte nur ganz stark unterstreichen, dass ich das sehr wesentlich finde, was du sagst. Das ist das Positive, nämlich, dass da möchte ich auf keinen Fall, dass das untergeht. Ich bin zwar in keinem Männerverein und keiner Vereinigung. Das gibt einen ganz einfachen Weg. Wir Männer machen die Hälfte vom Haushalt. Das funktioniert eigentlich aber erst, wenn Kinder da sind. Wir machen die Hälfte von den Kindern und dem Haushalt und dann ist es alles gut. Dann lernen wir Care-Arbeit, weil sonst werden wir verzweifeln. Ne? Ich weiß, wovon ich rede. Und dann gleichzeitig entsteht dann eben der Freiraum auch für die Frauen, dass sie in der Zeit, wo sie dann eben nicht daheim gucken müssen, dann beruflich weiterkommen. Und so, und das war so ein bisschen meine Utopie, stelle ich mir das dann vor. Aber auch real, es ist relativ einfach umsetzbar. Man muss es einfach mal versuchen. Als Mann. Also die Frauen werden das gerne freiwillig abgeben, die Männer werden das nicht so freiwillig gerne tun, nach den empirischen Studien, die wir...
Du sagst da so einfach, die Frauen, also ich glaube, dass Frauen da auch was abgeben müssen. Die müssen ganz schön was abgeben, weil das ist auch eine etablierte Rolle, die Rollensicherheit gibt. Ich bin die Fürsorgerin und ich möchte auch nicht, dass mein Mann im Haushalt die Dinge so macht, wie ich sie nicht machen würde. Das ist eine durchgängige Erfahrung auch von vielen Männern und von vielen Paaren und auch von Frauen, die sagen, ich stolper über meine eigenen inneren Hürden abgeben zu können. Also so einfach ist es, glaube ich, nicht, wie du das da schilderst.
Und ich glaube, es ist auch nicht der einzige Bereich. Es geht nicht nur um Gleichberechtigung im Beruf. Oder natürlich ist das vielleicht ein Schlüssel, das magst du so sehen. Und ja, das ist schon wichtig, glaube ich auch, diese Aufteilung von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit. Es kann auch ein Katalysator sein. Nur eben, es ist nicht das Einzige, woran sich das zeigt, ob das Patriarchat überwunden ist oder nicht, sozusagen.
Ist eine Möglichkeit, wenn man verzweifelt sucht als Mann, wie könnte ich denn, dann ist das die naheliegendste, einfachste Variante.
Und was du aber gerade gesagt hast, dass es praktisch wie so eine Gegenbewegung gibt, oder Noemi, du auch, Markus, also auch bei Jugendlichen, diese Geschlechterrollen doch sehr klar voneinander abzugrenzen durch das Auftreten, das sehe ich schon auch. Hatte ich vorher bisher nicht so dran gedacht. Ich meine, das wär ein Argument, dass der Feminismus oder das, was dahinter steht, auf jeden Fall immer noch wichtig ist und immer weiter hochgehalten werden muss, weil das andere offensichtlich total stark in uns drin ist. Ne?
Ich muss mich zusammenreißen. Ich sehe gerade Bilder von deiner Hochzeit von jungen Leuten. Das ist haarsträubend. Das, 19. Jahrhundert. Er trägt sie über die Schwelle und sie in einem Kleid, das sie kaum laufen kann damit. Es ist alles nach Geschlechterbildern und ikonografisch so gemacht wie im 19. Jahrhundert. Tiefstes Patriarchat. Und gleichzeitig leben sie es aber nicht, diese Leute, in ihrem Alltag. Und das ist was ganz Verwirrendes für mich. Ich komme damit fast nicht klar.
Solange sie es in ihrem Alltag nicht patriarchal leben, ist es halb so schlimm, würde ich mal sagen. Also man darf den Bildern auch nicht so auf die Schliche, nicht so auf den Leim gehen. Nicht alles, was dann so aussieht, mag dann, also wenn das, ich glaube, das wird also ein bisschen postmodern und man nimmt dann Zuflucht bei irgendwelchen so kulturellen Mustern, praktiziert die. Ich versuche einfach mal das Argument, auch wenn ich teile vollkommen, es wäre traurig und schlimm und ein Rückschritt, wenn die Leute das wirklich ernsthaft so richtig fänden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie es ein bisschen postmodern-like so spielerisch sehen und quasi im Beziehungsalltag die Frauen längst und die Männer auch sozusagen die Lektion gelernt haben, dass das nicht mehr geht wie 19. Jahrhundert.
Andererseits zeigen auch alle Studien, dass mit der Hochzeit oder mit der Familiengründung eine ganz starke Tendenz da ist, wieder in traditionelle Rollenmuster sozusagen zurückzufallen. Ja, von daher glaube ich schon, dass das auch so ein Punkt ist, wo sich es dann oft wendet und wo diese alten Bilder noch so im Kopf sind, dass man die quasi unhinterfragt erstmal so übernimmt und sich dann vielleicht nach 10 Jahren oder so wundert, wo man gelandet ist.
Also ich wäre auch nicht so optimistisch wie du, Daniel. Also ich nehme es schon auch eher so wahr, dass diese Ikonografie, die Markus jetzt mehrfach so benannt hat, dass die schon nicht einfach nur was Spielerisches hat und kein Abbild davon ist, was sich dann vielleicht auch im echten Leben niederschlägt. Und ich bin auch überzeugt, gerade wenn wir jetzt von kleinen Kindern zum Beispiel sprechen, ich glaube, es macht was mit Kindern, dass wenn man jungen Kleidung kaufen will, dass die nur schwarz, dunkelblau, grau ist und da Traktoren drauf sind, die noch irgendwie gefürchige Schaufeln haben und Münder, die sich aufreißen und dass man Mädchenkleidung hat, die halt in Blumen gehalten sind und die sanft und fein sind. Also da glaube ich schon, dass das was macht und ich glaube, man kann wirklich auch nachweisen, dass halt Mädchen und Jungen immer noch sehr unterschiedlich behandelt werden. Also ich habe kürzlich gelesen, dass Mütter, die ein weibliches Kind im Bauch tragen, mit diesem Kind viel mehr sprechen, als wenn es ein Junge wäre. Und das sind halt so Dinge, die sich, glaube ich, schon einfach gesellschaftlich, kulturell weiter transportieren und sich dann in den individuellen Lebensverläufen auch niederschlagen. Und ich glaube, es gibt diese Momente, wo man denkt, boah, wo sind wir dann da jetzt eigentlich gelandet? Und die Frage ist halt, ist es dann zu spät oder was kann man noch ändern?
Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, nochmal das so zu fragen, was können Männer gewinnen daraus, aus so einer feministischen Haltung? Weil offensichtlich, auch so wie du das beschreibst, Noemi, diese Bilder von Stärke und Aktivität und der Traktor und so und die Rakete, das hat offensichtlich eine ganz große Anziehungskraft oder hat einfach einen sehr hohen Stellenwert.
Die Hormone sind schon ziemlich wesentlich. Also die können wir nicht einfach ignorieren. Das zeigt sich in diversen Hormonbehandlungen von Menschen, die wir heute kennen, wie wesentlich das ist. Und das würde ich nicht vom Tisch tragen. Ich würde auch noch ein anderes Kriterium nennen, neben den Werten, die ihr genannt habt und die ich alle unterstützen würde, ist, seid ihr glücklich? Also Männer oder Frauen oder Paare. Seid ihr glücklich mit dem, was ihr lebt?
Ja, nicht ganz irrelevant. Habt ihr das gewählt, was ihr wolltet? Ne? Und das ist auch immer wieder die Frage an die Frauen, glaube ich, weiterhin. Können wir das wählen oder wählen wir das, was wir wollen und nicht das, was wir zu wollen glauben müssen?
Aber was man will, ist auch Verhandlungssache und ist Erfahrungssache und ist das, was man kennt, will man vielleicht und weiß noch gar nicht, dass es etwas gibt, was man wollen könnte, was man nur noch nicht ahnt, dass es geben könnte. Ja, also und deshalb Hormone hin oder her, ich vertrete eher den anderen Pol und merke auch in meiner Rolle als Vater, wie stark kulturelle Prägungen sind. Und gleichzeitig, jetzt möchte ich es mal aus der Perspektive der Kinder betrachten, und zwar der Mädchen und der Jungen. Aus der Perspektive eines Jungen in diese Kultur, in eine patriarchale Kultur hineinzukommen, ja, ob sie sich so nennt oder nicht, die gibt sich aufgeklärt, ist aber letztlich patriarchal durchformt, bedeutet, diesem Jungen wird ganz viel auch vorenthalten an Entwicklungsmöglichkeiten, an Erfahrungsfeldern, an Freiheitsräumen, an Entfaltungsdimensionen durch die Vorprägung dieser Kultur in Richtung Patriarchat. So, und da habe ich als Vater, und jetzt wäre das eher so ein Appell, weil wir jetzt so ein bisschen pessimistisch die Diagnose entfaltet haben. Ich möchte es mal optimistisch oder konstruktiver rauskehren. Man hat doch als Vater zum Beispiel, als Eltern, als ich als Vater, ganz viele Möglichkeiten in der Hand, wie ich mit dem Sohn etwa umgehe Und er lernt von mir mein Mann sein. Er schaut sich viel ab, er imitiert. Und wenn er mich erlebt als jemand, der Sachen nicht für selbstverständlich hält, wie sie so sind, der Sachen hinterfragt, bei dem Stimmen einen gleichen Wert haben, ob sie von Frauen geäußert sind, von Männern oder sonst wem, in dem ein Kosmos erlebt, in dem Gefühle wichtig sind, in dem es wichtig ist, dass du dich als Kind und als Junge äußern kannst und sagen kannst, wie du etwas empfindest. Ob dir von der Kultur eingegeben wird, das gehört sich aber so, oder nicht. Ja, da hat man einfach einen unglaublichen Hebel auch in der Hand als erziehende Person, als Vater. Und ich glaube, das sind die Möglichkeiten, über die kulturelle Veränderung, kultureller Wandel und eine echte Verbesserung auch möglich sind. Ich erlebe das zumindest so. Ich empfinde das auch als Geschenk und als großartig. Und ich empfinde es gar nicht als einen Kampf, den ich da führen müsste als Vater, sondern als was Schönes, dass ich das Gefühl habe, okay, man muss schon realisieren, in welcher Kultur man ist. Aber wenn man das realisiert hat, hat man dann auch die Möglichkeiten, Wege vielleicht ein bisschen anders einzuschlagen. Und Kinder und Jungen sind dankbar dafür und ich bin es meinem Sohn schuldig. Das ist bei mir schon so ein Leitmotiv, das ich da im Hinterkopf habe.
Ich bin ja mit allem vollkommen einverstanden, was du sagst. Und ich denke, dass eine der ganz patriarchalen Gesellschaften, Japan, habe ich gerade dran gedacht. Worin besteht denn das Problem, wenn ich dir gerade zugehört habe, nämlich vollkommen zustimmend zugehört habe? Ja, dass die Väter arbeiten 7 Tage die Woche und sind dann mit 65 das erste Mal wirklich zu Hause, kennen ihre Kinder gar nicht, wenn sie Kinder haben. Japan hat ja fast keine Kinder mehr. Die kennen ihre Kinder gar nicht, haben gar keine Beziehung zu denen und das, wie die auch immer sein mag, gut oder schlecht, ja, sie haben gar keine. Und das ist das Patriarchat hoch 10. Und da glaube ich, dass wir als Männer, um jetzt das auch mal auszusprechen, ganz viel gewinnen können, indem wir überhaupt eine Beziehung zu unseren Kindern pflegen und aufbauen und sie dann mitbekommen, was wir so denken und tun und machen. Das lässt sich sowieso nicht verhindern, dass sie das mitbekommen, wenn dann eine Beziehung da ist. Und dann kann ich ja mich selbst versuchen zu ändern. Das ist die beste Form der Erziehung, aber das ist auch die schwierigste.
Aber vielleicht ist dann auch Beziehung wirklich so das wichtige Stichwort, glaube ich, weil ich glaube, wenn wir über die Beziehungsebene gehen, kommen wir auch von diesem Macht- und Kampfbegriff irgendwie weg, weil ich glaube, wenn wir auf der Beziehungsebene sprechen, dann geht es auch nicht mehr unbedingt darum, wie viele Tage die Woche, außer es sind gerade 7 Tage die Woche, aber dann geht es auch nicht mehr darum, wie viel arbeitet man jetzt ganz konkret auf dem Papier etc., sondern es geht wirklich darum, wie investiere ich mich und wie stelle ich mich selber als Person meinen Kindern zum Beispiel zur Verfügung oder halt überhaupt meinen Mitmenschen.
Also Bell Hooks, die ich gerade schon erwähnt habe, sagt ja, was ist feministische Männlichkeit? Feministische Männlichkeit ist genau das, ein Modell von Männlichkeit, wo es nicht um Macht über etwas zu haben geht, sondern eher um Verantwortung für. Und ein Modell von Männlichkeit als Menschlichkeit. Und das bedeutet, es geht um ein In-Verbindung-Sein. Ja, sich verbinden mit anderen. Und da müssen jetzt nicht Männer zu Frauen werden. Überhaupt nicht. Sie sollen bitte Männer bleiben mit ihren Interessen, ihren Prägungen, ihren inneren Veranlagungen und ihren besonderen Chancen als Männer vielleicht. Und die sind auch sehr breit gestreut. Aber das ist eben jenseits der patriarchalen Box, wie Bell Hooks sagt, ja. Jenseits dieses Dominanzmodells des Patriarchates. Markus, du hast ja vorhin gesagt, eingangs, was sind die Systeme, die am allermeisten das Patriarchat darstellen? Und als erstes hast du genannt die katholische Kirche. Ich finde, wir sollten darüber uns auch nochmal verständigen. Also Religion und Patriarchat, Christentum, christlicher Glaube und Patriarchat. Ich glaube, für ganz viele Menschen hat es eine hohe Plausibilität, was du sagst. Also man muss nur in irgendeinen Gottesdienst der katholischen Kirche gehen und sieht am Altar nur Männer. Und freut sich, wenn dann 2 Ministrantinnen da auch noch dabei sind oder die Lesung vielleicht mal von einer Frau vorgelesen werden darf. Jetzt darf man natürlich, das wissen wir als Theologinnen und Theologen auch gut, nicht die Praxis der Religionsgemeinschaft mit dem theologischen Programm oder der Botschaft des Glaubens verwechseln. Ja, was die Kirchen daraus gemacht haben aus dieser Botschaft, ist oft was anderes, als die Botschaft wollte. Aber was sagen wir denn dazu? Also es gibt so ein Buch, Jesus, der erste neue Mann. War Jesus ein Feminist?
Auf jeden Fall passt die Religion des Christentums eigentlich nicht, also das Christentum nicht zu dem, wie sich die Kirche entwickelt hat, würde ich sagen. Also allein schon die Werte, die Sicht auf die Menschen, es ist ja überhaupt nicht so was Patriarchales da drin. Also es ist eigentlich verwunderlich, warum das so gekommen ist mit der Kirche. Also das Bild der Kirche passt überhaupt nicht zum Christentum in der Beziehung. Und auch Jesus, wenn man den genauer anschaut, der hatte auch Jüngerinnen und hatte Umgang mit Frauen. Frauen spielen auch in der Bibel eine wichtige Rolle, sind die bis zu seinem Tod, bis zu dem Tod Jesu am Kreuz stehen bleiben und sind auch die Ersten, die ihn als Auferstandenen sehen und bezeugen. Also ja, das passt überhaupt nicht zusammen.
Also mir scheint klar, um soziologisch da von der Seite dazu zu sprechen, Religion, religiöser Glaube, den du gerade beschrieben hast, Elisabeth, oder angedeutet hast, es ging ja Jesus um Befreiung, es ging um Freiheit, es ging um Beziehung, um Anerkennung, um Liebe. Das sind so die zentralen Leitmotive, die mir in den Sinn kommen. Kann sich immer nur ausdrücken in der Kultur, die vorhanden ist, in den kulturellen Mustern, die da sind. In Afghanistan ist es nun mal gerade jetzt, das ist ganz krass, das sind die Taliban dort mit dem Islam, der ganz andere Traditionen auch kennt als diese talibanische patriarchale Auslegung. Und damals, zur Zeit der Geburt Jesu, da war das halt dieses patriarchale Israel. Also dadurch, dass die, jetzt mache ich einen Bogen zu dieser Kirche, zu dieser katholischen Kirche, dadurch, dass die Kirche und die Kirchen in aller Regel sehr traditionsbewusst sind, da hängen sie halt immer so 200-300 Jahre hinterher und haben halt entsprechend viele Relikte noch aus dieser Epoche, unter anderem auch das ganze patriarchale Gehabe, und brauchen viel länger als andere, die mehr vorne dran sind, Bewegungen, die vorne dran sind, die Entwicklungen vorausnehmen oder Wandlungsprozesse in Gang bringen.
Also mit einem Satz zusammengefasst, könnte man doch zu dem, was ihr beide, Elisabeth und Markus, sagt, der Kern der biblischen Botschaft ist ein Weg hin zu Freiheit und Gerechtigkeit. Dafür Befreiung ist das Stichwort. Die Exodus-Erfahrung, das Volk Israel in Ägypten, das befreit wird, ja, Jesus Christus als die Befreiung des Menschen. Also die Befreiungsbotschaft aus Zwang, Unfreiheit und Fesseln und auch den Fesseln der Kultur ist ein Kernbotschaft des christlichen und des biblischen Glaubens. Und deshalb ist es, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, nur eine Frage der Zeit, ist es das? Nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch auf das Geschlechterverhältnis beziehen wird. Und es ist ja schon im Gange. Es gibt ja katholischen Feminismus. Ja, ich habe auf meinem Instagram-Account katholischer Feminismus im Erzbistum Freiburg-Breisgau. Ja, und lauter Figuren, Männer und Frauen, Frauen und Männer, die sich ganz konkret dafür einsetzen, mit dem, was sie tun in ihrer Rolle und es auch sichtbar machen.
Also ich glaube, unter den katholischen Laien ist es auf jeden Fall schon sehr verbreitet, so eine Einstellung. Oder Markus, du hast es vorhin schon gesagt, auch in den 70er Jahren, da, also die Männer, die Theologie studiert haben, waren ja nicht die patriarchalen Typen, würde ich jetzt mal sagen. Oder auch heute ist es ja immer noch so, wenn man so ganz aus dieser Kultur des Patriarchats kommt, studiert man nicht Theologie in aller Regel, sondern andere Studienfächer, würde ich denken. Also von daher ist es wirklich eigentlich komisch. Innerhalb der Kirche ist es natürlich völlig klar, dass es da diese patriarchalen Strukturen gibt unter den Klerikern. Aber unter den Theologen, die ich kenne, da gibt es ganz viele, die sich 50-50 Erwerbsarbeit und Hausarbeit mit der Partnerin teilen oder die den Namen der Frau annehmen. Ich kenne in keiner Berufsgruppe so viele Männer, die den Namen der Frau angenommen haben, wie unter den Theologen. Also da ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit herrscht da auch ein falsches Bild vor, weil es eben sehr stark sich an der Kirche orientiert. Aber in der Theologie selber, finde ich, sind wir da schon ziemlich weit. Und es gibt eben ziemlich viele Bewegungen. Und das passt ja also zum Glauben zumindest viel besser.
Ich glaube, es hängt halt schon eben auch mit dieser Sichtbarkeit zusammen. Also ich glaube, da paart sich ja dann irgendwie auch, und das ist ja dann eben nicht nur in der Kirche so, sondern je höher quasi Kaderstellen sind, desto mehr Männer sind da auch. Und das ist in der katholischen Kirche natürlich besonders exklusiv. Und das ist halt eben diese Sichtbarkeit, die dann sehr männlich konnotiert ist. Und dazu kommt dann noch die ganze Ikonografie in Kirchen, die natürlich auch mehrheitlich, natürlich nicht ausschließlich, aber mehrheitlich auch auf das männliche Geschlecht anspielt, das weibliche Geschlecht in ganz spezifische Rollen dann hineinpfercht. Und ich glaube, da haben wir einfach als Kirche wirklich einen sehr schweren Rucksack mit einem großen Erbe, den wir zwischendurch entrümpeln müssen und gucken müssen, wie kann man das umdeuten und wo braucht es wirklich auch neue Bilder, die auch nicht nur in den Köpfen sein müssen, sondern wirklich auch sichtbar werden müssen.
Ja, Umdeutung ist da, glaube ich, wirklich ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt kürzlich auch gelesen, dass bei Franziska Schutzbach war das, glaube ich, in ihrem neuesten Buch Revolution der Verbundenheit, dass durch Maria und Jesus, diese Beziehung von Maria und Jesus so ganz stark sich so eine Verehrung des Sohnes durch die Mutter so durchgesetzt hat. Das war mir ganz neu und ich konnte das jetzt auch so nicht nachvollziehen, aber offensichtlich war das recht wirkmächtig, dieses Bild der sorgenden Mutter, die ihren Sohn verehrt und dadurch ja der Sohn so eine herausgehobene Stellung bekommt gegenüber der Tochter. Ja, und ich glaube, zu Maria gibt es ja sowieso ganz viel, Markus, vielleicht weißt du da mehr, also was aus dem Feminismus, wie die als Figur problematisiert wurde, also so ein problematisches Frauenbild, was durch Maria entstanden ist.
Es gibt eben unterschiedliche, ich glaube, es gibt beide Spuren, dass die christliche Tradition, die religionsgeschichtliche Tradition ist ambivalent. Es gibt die Tradition, die eine männliche Dominanzkultur eher stärkt, durch Kirchenpraxis, durch bestimmte Interpretationen der religiösen Bilder. Aber es gibt eben auch Maria, das Magnificat, du stürzt die Mächtigen vom Thron. Wer sagt es? Eine Frau. Es gibt auch die Berufung auf Maria für Emanzipation.
Maria 2.0. Die orientieren sich ja schon auch an dem Namen zumindest.
Genau, Maria 2.0, ja, die Bewegung.
Oder ich denke auch Maria von Magdala, also Maria Magdalena ist ja auch so eine typische Projektionsfläche, wurde dann in der Traditionsgeschichte sehr stark als diese Sünderin dargestellt, auch als Prostituierte, obwohl man das jetzt nicht so direkt nachlesen kann. Ich war zum Beispiel mal in Südfrankreich, wo sie der Legende gemäß im Mittelmeerraum angekommen sei. Und die Bilder da sind schon sehr für sich sprechend. Also da hat man wirklich so diese Maria von Magdala-Statuen als reuige, büßige Sünderin. Und sie kann man ja auch total umdeuten, also als Apostelin der Apostel, wie es auch im biblischen Text heißt. Mittlerweile hat sie auch ein Hochfest übrigens in der Kirche bekommen. Also ich denke schon, dass man da wirklich Umdeutungen vornehmen kann. Aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass diese religiösen Figuren zunächst einmal Projektionsflächen sind und vielleicht Deutungen sicherer oder unsicherer sein können oder mehr Fundament haben oder weniger. Aber dass es immer davon abhängt, was wir mit diesen Personen, mit diesen Figuren tun.
Ich glaube, ein Element, das noch nicht ausgesprochen wurde, mir aber stark im Kopf ist, ist, dass wir erleben gerade in diesen Zeiten einen extremen Machteinbruch bei den Kirchen und bei der katholischen Kirche insbesondere. Und das könnte der Kirche auch ganz gut tun und dann auch andere Männer und Frauen anziehen. Das war vor 70 Jahren noch wirklich definitiv anders. Ich sehe noch den Kardinalvorfahren in den 1980 in einem 500er Mercedes mit schusssicheren Scheiben. Das war Kardinal Volk von Mainz. Beim Katholikentag, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich bin in der falschen Kirche und habe dann hier in der Schweiz ganz anderes erlebt, also viel normaleres Episkopat, normale Bischöfe. Warum? Weil die haben weder Geld noch Macht. Die haben auch quasi keinen gesellschaftlichen Einfluss hier. Das kann man jetzt wiederum schade finden, aber das hat auch seine ganz, ganz positiven Seiten.
Ich habe das in Brasilien erlebt, wo ich nach dem Abitur 3 Monate war, noch zu Zeiten der Befreiungstheologie dort, wo die Bischöfe also wirklich die Diener ihrer Glaubensgemeinschaft waren und das auch vor allem sichtbar war.
Aber es gibt natürlich auch die Gegenbewegung, traditionalistische Elemente, die stärker werden, auch unter den Laien. Ne? Also wieder klassische, also das, was ich gerade beschrieben habe eigentlich, dass das vielleicht auch auf dem Rückzug ist, eher so klassische Familien wieder. Es ist natürlich auch die Gefahr, dass die Modernen sozusagen sich ganz zurückziehen aus der Kirche.
Und im Rechtspopulismus wird ja genau dieses traditionalistische Rollenbild wieder propagiert mit Rückbezug auf die christliche Tradition, die das angeblich so vorgibt.
Ja, es stehen ja noch so manche Sachen im Katechismus der katholischen Kirche drin, die in meinen Augen absurd sind, weil es gibt auch so ein psychologisches Phänomen innerhalb der Kirche. Manchmal werden Menschen zerstört in diesen patriarchalen Systemen. Und wenn sie dann nicht ganz zerstört werden, dann werden sie relativ interessante Freigeister.
Zwischenresümee: Christentum und Feminismus. Der Sache nach müsste es eigentlich das Christentum, aber es liegt noch viel im Weg. Es gibt noch viel Luft nach oben. Jetzt Schlussfrage an euch alle drei. Feminismus. Bezeichnet ihr euch als Feministin oder als Feminist? Nach dem Gespräch ändert sich was? Katalysator oder Bremse, dieser Begriff für euer Selbstverständnis? Noemi?
Ich würde es heute als sehr positiv für mich selber werten, aber schon vor dem Gespräch und nach dem Gespräch umso mehr.
Ich glaube, ich brauche dieses Label nicht unbedingt. Also ich muss mich nicht unbedingt als Feministin bezeichnen. Aber ich kann dieser weiteren Vorstellung von Feminismus als Freiheitspraxis auf jeden Fall was abgewinnen.
Das geht mir auch so, wenn der Kontext, ne, klar ist, das ist so gemeint, dann bin ich Feminist, dann bezeichne ich mich so. Aber das ist heute nicht immer der Fall und dann werde ich lieber nicht missverstanden und nenne mich dann auch nicht so.
Bei mir ist so, die Sache ist mir sehr wichtig. Ich vermeide aber die Bezeichnung, weil ich glaube, dass es bei denen die Tür zustößt, für die es am meisten eine wichtige Perspektive wäre. Ja, schön. Ich danke euch. Das war intensiv. Wir laden alle Hörerinnen und Hörer ein, vielleicht auch mal auf unsere Website zu gucken. Nehmt Kontakt zu uns auf. Da gibt es die Kontaktadresse und wir sind auch auf Instagram zu finden. Alles Gute und bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.